Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Mein heutiger Gast ist die Heilpraktikerin und MS-Betroffene Christina Kiening. Christina leidet an einer schubweise verlaufenden multiplen Sklerose. Nach einem schweren Schub ist sie ans Bett gefesselt und teilweise gelähmt. In dieser Zeit stößt sie auf eine englische Internetseite einer Betroffenen, die von einer Therapie mit extrem hohen Dosen Vitamin D berichtet, zurückgehend auf den brasilianischen Arzt Dr. Cícero Coimbra. Im Jahr 2002 entdeckt er durch Zufall, dass unter höheren Vitamin D-Gaben ab ca. 20.000 Einheiten pro Tag eine Autoimmunerkrankung der Haut zum Stillstand kam. In seinen anschließenden intensiven Recherchen in der Grundlagenforschung zu Vitamin D ist er dann auf zahlreiche Studien und Wirkmechanismen gestoßen, die da als Erklärung herangezogen werden können. Daraufhin untersucht Dr. Coimbra sowohl im Labor als auch an seinen eigenen Patienten mit verschiedenen Autoimmunerkrankungen die Gabe von noch höheren Vitamin-D-Dosierungen und entwickelt dabei schrittweise bis 2009 eine optimale, effektive und gleichzeitig nebenwirkungsfreie Therapie, die sich mittlerweile von seinen Patienten als Coimbra-Protokoll etabliert hat. Hinsichtlich ihrer eigenen Situation und der düsteren Aussichten dachte sich Christina, was habe ich zu verlieren, und begab sich nach Brasilien, um die Therapie zu beginnen, mit unglaublichem Erfolg. Seit 2017 macht Christina stundenweise Beratung von Patienten mit Autoimmunerkrankungen in den Bereichen Krankheitsbewältigung, Ernährung und Stressbewältigung. 2019 gründet sie die gemeinnützige Organisation Coimbra Protokoll GUG mit Britta Meyer-Peveling. Die bisherigen Daten sind so überzeugend, dass nun auch eine Studie zusammen mit der Charité in Arbeit ist. Wir sprechen über ihre eigene Krankheitsgeschichte und was das Coimbra Protokoll für sie getan hat. Ablauf und Umsetzung des Protokolls und die mechanistischen Grundlagen des Protokolls. Bestimmte Mutationen, die die Vitamin-D-Aufnahme behindern, die Synthese und die Konvertierung beeinflussen, scheinen eine zentrale Rolle zu spielen. Außerdem erzählt sie uns mehr über die Studie und wie wir als Gemeinschaft ihr dabei helfen können. Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne mit anderen. Für Top-Infos zu Keto und weiteren genialen Podcast-Folgen schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder auf Facebook und Instagram. Wie du vielleicht weißt, habe ich selbst viele Jahre mit meiner Gesundheit und mit meinem Gewicht zu kämpfen gehabt. Ich bin mehr als 15 Jahre lang den offiziellen Empfehlungen gefolgt, weniger essen, mehr trainieren, und dann hatte ich am Ende Prädiabetes, Gewichtsprobleme, war chronisch erschöpft und habe auch mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen gehabt. Die ketogene Ernährung war für mich ja wirklich ein Rettungsanker. Und durch die Ernährungsumstellung hat sich für mich so vieles verändert. Mein Blutzucker hat sich normalisiert, meine Stimmung stabilisiert und ich bin auch wieder leistungsfähig geworden. Durch meine Arbeit als Ernährungsberaterin und natürlich auch durch meine eigene Erfahrung weiß ich, dass es eben nicht immer leicht ist, die richtigen Lebensmittel zu finden. Und ich möchte es allen Menschen da draußen, die es ausprobieren wollen, so leicht wie möglich machen, den Umstieg zu schaffen und die gleichen, schönen Veränderungen erleben zu können, wie ich sie erlebt habe. Und gerade wenn man im Büro ist oder unterwegs, kann es schon wirklich herausfordernd sein. Einfache, gute Lebensmittel, die ketotauglich sind, gibt es kaum am Markt und viele enthalten einfach Soja, Gluten oder auch fragwürdigere Zuckerersatzstoffe wie Maltit, die eben dann eigentlich doch einen ganz schönen Blutzucker Ausschlag machen. Und aus diesem Grund haben mein Mann und ich zusammen Tulipans gegründet. Unser Motto ist es, Geschmack braucht keinen Zucker. Und so haben wir zum Beispiel ein Knuspermüsli entwickelt, das natürlich ganz ohne Getreide und Zucker auskommt. Auch Cookie Bites in 3 verschiedenen Sorten oder unter anderem auch unseren einzigartigen Instant Bulletproof Coffee nach einem ganz eigenen Rezept entwickelt und richtig praktisch in kleinen Portionsbeuteln zum Mitnehmen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, etwas von Tulipans Produkten auszuprobieren, dann habe ich noch einen Rabattcode für dich, nämlich KETO10. Also schau einfach auf tulipans.com, dort in den Shop, und löse den Rabattcode KETO10 ein und du bekommst 10% auf alle Produkte im Warenkorb. Liebe Christina, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Ja, hallo. Grüß dich, Julia. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig, wirklich sehr, dass du da bist als Gast, weil wir sprechen heute über ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich MS, also Multiple Sklerose, und das Coimbra-Protokoll. Das werden wir jetzt dann auch gleich erklären, was das ist, was das umfasst, worum es da geht. Es ist, wir haben uns kennengelernt in Darmstadt bei einer Veranstaltung, bei einem Keto-Seminar und einem Vortragstag. Und ich war wirklich begeistert, einerseits von deinem Wissen und deiner Reise. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr auf dieses Interview mit dir.
Danke dir.
Und wir wollen gleich damit anfangen. Erzähl bitte gerne ein bisschen was von deiner Geschichte, von der MS und deiner Reise.
Ja, meine Reise, meine Geschichte mit der MS, die ging spätestens im Jahr 2001 los. Das ist immer mit der Multiplen Sklerose so, dass man, wenn man dann rückblickend sagt, ah ja, die Symptome kennt, dann sagt man, ah ja, das war eigentlich ein paar Jahre vorher schon. Aber 2001 war das erste Mal, wo ein klarer Schub festgestellt wurde. Da bin ich einfach irgendwie morgens auf dem Weg zur Arbeit die Treppe hochgestolpert, weil meine linke Körperhälfte einfach mit einem Mal taub wurde und das Bein wegknickte und dann hing das Gesicht runter. Dann haben die Kollegen mich zum Arzt geschleppt, weil die gedacht haben, ich hätte einen Schlaganfall. Aber das war halt mein erster diagnostizierter MS-Schub, wo die ganze linke Körperhälfte betroffen war. Also es war ein ziemlich fulminanter Auftakt. Und ich hatte kurze Zeit vorher dann auch schon eine Sehnerventzündung, ist dann im Nachhinein klar geworden. Da bin ich halt nur nicht zum Neurologen gegangen. Und ich habe dann erstmal, sagen wir mal, das große Glück gehabt, dass ich einen Neurologen fand, der war so nach dem Motto, erstmal abwarten, man muss nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das ist nicht so wie heute, wo man sagt, gleich rein mit der Therapie. Und das war ganz gut so, weil ich hatte dann fast 10 Jahre eigentlich Ruhe. Was ich gemacht habe schon damals war, dass ich mein Leben sehr umgestellt habe. Also mir war klar, jeder Stress, jede psychische Belastung, alles, wo die Seele auch nicht so ganz einverstanden ist, das schlägt sich sehr, sehr nieder, eben auch gerade bei Autoimmunerkrankungen. Und ich habe meinen Job verändert, ich habe das Meditieren angefangen, ich habe einfach versucht, überall Stress rauszunehmen und wirklich das zu tun, was mir Freude macht. Und das hat auch tatsächlich eine Menge gebracht. Dann habe ich ganz, ganz viel naturheilkundliche Sachen ausprobiert. Also ich sage immer heute, ich habe fast alles ausprobiert, was irgendwie halbwegs seriös klang. Aber das hat leider nicht geändert, dass dann so nach gut 10 Jahren es eben leider nicht mehr milde war. Und ich kriegte dann so seit 2012 ungefähr, hatte ich jährlich mindestens einen Schub, manchmal sogar mehrere. Und ich bin trotzdem lange Zeit wieder nicht zum Neurologen gegangen und habe weiter recherchiert, was könnte man noch alles ausprobieren. Und bin dann aber 2015, hat mich dann die MS richtig niedergestreckt. Also ich habe dann 2014 und 2015 zweimal so einen schweren Schub gehabt, wo dann gar nichts mehr ging. Ich habe in der Zwischenzeit meine Arbeitszeit weiter runter reduziert. Ich habe meine nebenberufliche Tätigkeit aufgegeben, irgendwann meinen Job komplett gekündigt, nur noch Teilzeit gearbeitet, aber das half alles nichts mehr. Und als ich dann wieder ins MRT gegangen bin, kam das böse Erwachen, weil ich hatte dann über 30 alte Narben im Hirn. Ich hatte 8 aktive Herde es waren 9 dann sogar schon im Gehirn und 8 aktive Herde in der Wirbelsäule. Und das hat dazu geführt, dass ich dann zu der Zeit leider nach einem Schub halbseitig gelähmt war, linksseitig. Ich konnte auf einem Auge nichts mehr sehen. Ich konnte auch Blase und Darm nicht mehr kontrollieren. Ich war also quasi so ab der Brustlinie abwärts war alles taub. Und ja, das war schon eine ziemlich düstere Zeit, weil ich damals natürlich, die Neurologen, die sagen einem dann, ja, sie können jetzt noch irgendwie schwerwiegende Eskalationstherapien machen, Blutwäsche, Chemotherapie macht man gerne, um das Immunsystem komplett platt zu machen in der Situation. Und das wollte ich aber nicht. Genau, und so habe ich dann erst gedacht, ich müsste mich vom Leben verabschieden 2015. Aber ich habe dann in einer meiner Recherchezeiten, ich habe immer so die letzte Kraft zusammengenommen, wenn es noch ging und ich so ein bisschen was sehen konnte, dann habe ich immer so Viertelstunde, halbe Stunde im Internet was lesen können. Und dann kam ich auf den Blog von einer Patientin, die war gebürtige Brasilianerin und erzählte, dass es in Sao Paulo einen Neurologen gibt, der Vitamin D einsetzt, um das Immunsystem wieder zu stabilisieren und MS zum Stillstand bringt. So, und das war, man kennt es ja selber, man liest so Sachen im Internet und ich habe dann erstmal gedacht, ja komm, geh mir weg, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Meistens ist es dann auch zu schön, um wahr zu sein. Aber irgendwie hat mein Unterbewusstsein immer gesagt, schau dir das nochmal an, weil ich so viel über Vitamin D und den Zusammenhang mit dem Immunsystem schon gelesen hatte. Wahrscheinlich kam das deswegen immer wieder hoch. Also ich bin wirklich teilweise nachts aufgewacht und der Kopf sagte, recherchiere Vitamin D. Ja, und das habe ich gemacht. Und das war dann, ab da ging es dann sehr, sehr schnell. Also das war im Winter 2015, 2016. Da hatte ich dann diese Frau angeschrieben, also die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, Roberta. Genau, die lebte mittlerweile in Australien, hat einen Blog auf Englisch geschrieben, dankenswerterweise, sonst hätte ich es ja gar nicht gefunden. Und die hat mir dann sofort einen Kontakt vermittelt zum Dr. Coimbra. Ich habe den angeschrieben und habe wieder erwarten innerhalb von 48 Stunden eine Antwort gekriegt von einem Professor für Neurologie und innere Medizin aus Brasilien. Also es war wie ein kleines Wunder für mich eigentlich. Und dann war noch die Herausforderung, einen Arzt finden, der mich da betreut, weil die Therapie muss von einem Arzt angewandt werden. Da kommen wir sicherlich gleich noch tiefer zu. Und da habe ich dann glücklicherweise auch eben einen sehr, sehr lieben Hausarzt und Freund, den Kai Reichert hier in Gräfelfing. Und der hat gesagt, du, wir probieren es. Mach dir nicht zu viel Hoffnung, aber wir probieren es. Und ja, so sind wir gestartet. Ich eigentlich nur in der Hoffnung, dass wir es verlangsamen können, weil mein Neurologe hat gesagt, wenn Sie jetzt nicht richtig reinhauen mit Hammermedikamenten, dann kriegen Sie vielleicht noch ein, zwei Schübe und dann entweder sind Sie dann schwer komplett gelähmter Pflegefall oder tot. Kann man sich dann überlegen, was besser gewesen wäre. Und das war so damals mein Stand, wo ich dachte, nicht zu viel Hoffnung, vielleicht wird es langsamer, dass man nicht mehr so oft Schübe hat, aber dass wirklich die MS gestoppt werden könnte oder diese Roberta erzählte, dass bei ihr auch Sachen besser geworden sind. Das habe ich ehrlich gesagt nicht geglaubt, als ich das anfing. Ja, aber das war dann März 2016, als wir die Behandlung begonnen haben. Und es war wirklich, ich habe innerhalb von, ich glaube, 3-4 Wochen habe ich gemerkt, wie sich in meinem Körper schon was tat. Also es war wirklich sofort eine Zunahme von Energie da, von, ja, ich sage immer so, von Wachheit im Kopf und vor allen Dingen auch, was sehr, sehr schnell besser wurde. Also ich war zu der Zeit ziemlich schwer depressiv. Sicherlich A, wegen der Umstände, aber B, weiß ich mittlerweile auch, dass bei der MS auch einfach der Hirnstoffwechsel durcheinander kommt. Und das führt bei eigentlich fast jedem zwangsläufig in die Depression. Und Vitamin D, das wissen wir heute auch mittlerweile aus der Forschung, bringt den Hirnstoffwechsel einfach auch wieder auf Trab, reguliert viele Prozesse, sodass wieder Sachen ausgeschüttet werden, die uns glücklicher machen, ruhiger machen, zuversichtlicher. Und das habe ich ganz klar gespürt, schon wirklich nach ein paar Wochen. Und dann wurde die Therapie immer weiter angepasst. Also das Vitamin D musste dann einfach weiter hochdosiert werden, bis das passt. Und ja, das war dann, ich glaube, Juli 2016, wo ich merkte, so jetzt kommt Ruhe rein. Also es war in der Zeit waren immer so ein bisschen auf und ab in den Symptomen. Manchmal wachte ich morgens auf und konnte meine Hände wieder spüren. Die waren nämlich auch taub, habe ich vergessen zu sagen vorhin. Ich konnte auch gar keine Wasserflasche mehr aufdrehen oder sowas. Und das kam dann irgendwie nach und nach, die Symptome gingen zurück und das Gefühl kam zurück in die Finger, die Kraft. Und dann hat sich das ab, ich glaube so August, September 2016, hat sich das dann eigentlich nur noch stabilisiert. Also kein Auf und Ab mehr. Ich merkte, das wird eigentlich kontinuierlich besser. Jüngere Sachen, Symptome, die neu waren, die gingen zurück. Und dann haben wir im Herbst 2016 das erste Mal ein MRT wieder gemacht und geschaut, was ist im Gehirn los, was ist im Rückenmark los. Und dann war halt das große Wunder geschehen. ich hatte tatsächlich einen Stillstand. Also es war keine Kontrastmittelaufnahme. Daran sieht man, dass keine aktive Entzündung mehr da ist, beziehungsweise auch die Blut-Hirn-Schranke intakt ist. Ja, der Neurologe hat sehr verwundert geguckt, hat es auch nicht so recht glauben können. Ich eigentlich auch nicht. Und ab da ging es irgendwie steil bergauf. Also ich habe dann wirklich über, ich glaube, 3,5 Jahre hat dieser Prozess angehalten, ist einfach kontinuierlich vieles besser geworden. Also über ein Jahr war da so ein richtiger Turbo drin, dass wirklich Dinge ganz schnell verschwunden sind. Und danach wurde es langsamer, aber es wurde doch immer jedes Jahr noch so ein bisschen was besser. Und ja, jetzt bin ich fast 6 Jahre, also im März 2022 wären es dann 6 Jahre. Und ja, wie man sieht, kann ich wieder beide Seiten gleichmäßig bewegen. Ich bin nicht gesund. Das ist auch nicht zu erwarten nach so einer langen Zeit MS. Ich habe noch Schäden, ich habe Behinderungen. Aber ich kann wieder selbstbestimmt leben. Ich kann ein paar Stunden arbeiten. Und ja, das ist jetzt dann auch ein ganz neues Leben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
Gewaltig. Ich meine eigentlich, ja, ein Wunder, würde ich mal sagen. Also es ist gefühlt natürlich. Und vor allem, wenn du sagst, wo du warst, ab der Brust quasi gelähmt und eigentlich auch eine sehr, sehr düstere Aussicht. Ja. Und dann diese, nach, muss man sagen, ja auch relativ kurzer Zeit, ja, diese massiven Verbesserungen und jetzt 6 Jahre ein, nicht nur ein Stillstand, sondern auch ein immer besser werden, so weit, dass du wieder wirklich am Leben teilnehmen kannst, dass du eben nicht auf Hilfe jetzt Pflege, irgendwie Pflege oder sonst was angewiesen bist.
Genau.
Das ist jetzt so eigentlich ja vorhergesagt worden wäre, natürlich, ja, umso schöner. Und man sieht ja auch an dem bildgebenden Verfahren, wie du sagst, dass da die aktiven Herde, dass die weg sind, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Und ja.
Also ich habe mehrere MRTs seitdem schon gemacht. Also ich habe am Anfang jedes Jahr, weil ich, also ich muss auch gestehen, ich konnte es ja selber erstmal gar nicht glauben, dass es so gut wirkt. Und hatte natürlich das Bedürfnis, das auch immer wieder ja auch der Welt zu zeigen. Weil ich habe dann im Herbst 2016, wo es mir besser ging, einfach angefangen, in sozialen Netzwerken über diese Therapie zu reden. Und habe mich dann natürlich schon auch ein bisschen unter Zugzwang gefühlt, nachzuweisen, dass es tatsächlich so ist.
Ja.
Und ich habe nach einem Jahr im MRT eben gesehen, dass einige von den Herden im Gehirn komplett verschwunden waren. Die sind wirklich verheilt. Da weiß ich auch mittlerweile, woran das liegt, weil du hast ja bei der MS eine Entzündung am Nervensystem, also im Gehirn oder im Rückenmark. Und an den Entzündungsherden, da wird einfach die Ummantelung von den Nerven, die Myelinscheide, angegriffen. Und dann kommt es eben zu einer Reizweiterleitungsstörung, darum eben zu so wahnsinnig vielen massiven Ausfällen. Und während der Entzündung hast du natürlich obendran auch noch eine Schwellung im Gehirn oder im Rückenmark. Dann geht halt kurzfristig erstmal noch viel weniger. Und wenn die Entzündung zurückgeht, dann kommen zwar schon wieder einige Funktionen zurück, dann beruhigen sich manche Symptome, aber letztlich ist der Nerv auch geschädigt. Und dann ist immer die große Preisfrage, wie gut kann das noch heilen? Was wir mittlerweile wissen, da gibt es ein gewisses Zeitfenster, also bis so ein Nerv heilt, das dauert ungefähr zwischen 1 und 2 Jahre, beziehungsweise entweder vernarbt er oder er bildet halt wieder stabiles Gewebe. Und das ist so genau der Zeitpunkt, wo man mit dieser Therapie, mit dem Coima-Protokoll, ich sag mal, reingrätschen kann. Und wenn man das rechtzeitig erwischt, dann können diese Sachen wirklich verheilen. Und das sieht man in meinem MRT. Also da sind Herde, die jünger als 2 Jahre waren, die sind weg, die gibt es nicht mehr. Es gibt ein paar, die waren ein bisschen älter, die sind kleiner geworden. Und die ganz große Sensation war eigentlich, weil das hat auch die meiste Behinderung ausgemacht, waren, dass die Herde im Rückenmark tatsächlich auch kleiner wurden. Und da ist quasi, man kann sich das vorstellen, dass da, als wenn der Rückenmark nachgewachsen ist. Und das sieht man im MRT. Das hat ein bisschen länger gedauert. Also das ging erst so ab dem 2. Jahr los. Und ich habe seitdem keine neuen Herde. Es ist in dem bildgebenden Verfahren keine Aktivität mehr festgestellt worden seitdem. Und ja, ich bin kein Einzelfall. Also wir haben jetzt in Deutschland gut, ja, ich habe leider keine zuverlässigen Zahlen, aber vielleicht soll ich einfach mal ein bisschen erzählen, was seit 2016 passiert ist.
Genau, da wollte ich jetzt nämlich auch doch sonst gleich, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Ja, genau. Ich habe ja vorhin gesagt, also ich habe 2016 angefangen, einfach auf Facebook in MS-Gruppen über meine Erfahrung zu reden. Haben natürlich viele Leute nicht geglaubt. Ich bin auch, ja, ich habe nicht so schöne Sachen erlebt, egal, aber es gab ein paar, die waren natürlich dann auch sehr hoffnungsfroh und haben gesagt, hey, super, wo kann ich das machen? Und das Problem war, es gab in Deutschland außer meinem Arzt niemanden, der bisher von diesem Roemer-Protokoll gehört hatte. Und wir sind dann im Frühjahr 2017 gemeinsam nach Brasilien geflogen zum Professor Coimbra, auf den die Therapie zurückgeht. Und mein Arzt hat sich dort ausbilden lassen. Das war super spannend. Eine Woche, eine ganz intensive Zeit dort mit dem Dr. Coimbra. Und wir haben dann in Deutschland versucht, eben ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen. Und ich habe immer weiter Patienten auch so ein Stück weit gecoacht, habe gesagt, schau mal hier, ich habe Infoblätter geschrieben, habe gesagt, hier, nimm das mit zu deinem Arzt, gib ihm das, versuch ihn zu überreden, wenn er Interesse hat, dass er sich ausbilden lässt. Und ja, so haben wir dann eben mit mehreren Patienten gemeinsam 2017 13 Ärzte nach Brasilien vermittelt zur Ausbildung. Bis der Dr. Coimbra dann irgendwann sagte, hey, das reicht jetzt, ihr habt genug Ärzte, wenn ihr mehr wollt, bildet sie selber aus. Und das haben wir dann in 2018 das erste Mal gemacht. Also da sind dann die ersten drei Ärzte, der Dr. Reichert, Johannes Demuth und Dr. Schweiger, Beatrice Schweiger, wir sind dann nochmal eben zu viert nach Brasilien geflogen, haben uns da nochmal sozusagen einen vertiefenden Lehrgang abgeholt und haben dann hier einfach eine Fortbildung für Ärzte aufgebaut. Und so haben wir jetzt mittlerweile, also mit Stand heute sind es, glaube ich, 26 Ärzte in Deutschland, Österreich, Schweiz, die die Therapie anwenden. Und los ging es eben 2016 mit meinem Arzt und seit 2017 sind jetzt roundabout, also ich schätze mal, es müssten irgendwas um die 7000 Patienten mittlerweile sein, die behandelt worden sind im deutschsprachigen Raum. Und das ist halt wahnsinnig schön, das mitzuerleben durch unsere Facebook-Gruppe, die wir eben auch weiterhin haben. Mittlerweile habe ich mit einer anderen Patientin zusammen eine gemeinnützige Organisation gegründet, der Britta Meyer-Peveling, die hast du, glaube ich, auch schon mal interviewt.
Genau.
Ja. Und ja, das ist einfach, wir versuchen jetzt so ein Stück weit das Ganze ja, so auf so ein Next Level zu heben, weil wir gesagt haben, hey, es ist eine rein experimentelle Therapie bisher, die wird zwar schon seit 2005 angewandt, es gibt auch mittlerweile jede Menge wissenschaftliche Nachweise, warum das funktioniert. Der Haken ist halt nur, es ist bisher nie sauber dokumentiert worden, nie sauber in einer Studie abgesichert worden, nichts drüber veröffentlicht. Und das versuchen wir halt jetzt zu ändern mit unserer gemeinnützigen Organisation.
Sehr, sehr gut. Ja, da werden wir nachher noch auch noch am Schluss nochmal drüber reden, was da alles ansteht und wie ihr das jetzt versucht, auch diesen nächsten Schritt wirklich, dieses Next Level von der Anerkennung auch zu schaffen. Ja, weil wir alle wissen, Erfahrungsberichte sind gut, Anekdoten sind gut, aber wir brauchen natürlich einfach die Studie, die Arbeiten. Und wenn es eine so tolle Therapiemöglichkeit gibt, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass und echt toll, dass ihr das macht und dass ihr euch da dran setzt. Und da werden wir dann noch zum Schluss drüber sprechen, was da eben ansteht. Wir haben jetzt ganz viel eben, das ist oft schon erwähnt, Coimbra-Protokoll, auch dass es um Vitamin D geht. Aber vielleicht kannst du es jetzt mal nochmal so richtig gerne tiefer erklären, was ist es genau und worauf basiert quasi auch, auf welchen Beobachtungen basiert die Therapie, was ist dann auch der physiologische Hintergrund?
Genau. Also los ging es tatsächlich auch mit einer Beobachtung. Der Professor Coimbra ist, wie gesagt, Neurologe und Arzt für innere Medizin. Und er wollte eigentlich was ganz anderes behandeln bei einem Patienten mit Parkinson. Und er hat ihm deswegen Vitamin D gegeben, weil er wusste, Vitamin D ist eine der wenigen Substanzen, die blut-hirn-schrankengängig ist. Vielleicht so ein bisschen erst noch mal ganz kurz zu Vitamin D. Da gibt es auch immer so viele Missverständnisse zu. Vitamin D ist nämlich ja kein Vitamin. Das hat schlicht und ergreifend einen falschen Namen. Es ist streng genommen eine ganze Gruppe von Hormonen oder Hormonvorstufen. Und wir können ja normal die Vorstufe in der Haut selber bilden, wenn die Sonne gut genug scheint. Wir können Sonnenschutz benutzen. Also sprich, in Europa haben wir irgendwie sowieso nur die Hälfte des Jahres und nur in der Mittagszeit eine Chance, überhaupt Vitamin D zu bilden. Und diese Vorstufe muss in unserem Körper dann auch noch mehrfach enzymatisch umgewandelt werden, so dass hinten dann das hormonell aktive Vitamin D rauskommt. Und das muss dann auch noch irgendwie in die Zelle rein, also in den Zellkern einbringen. Dazu braucht es wieder einen enzymatischen Prozess. Und ja, blöd gesagt, das ist ein relativ fehleranfälliger Prozess, weil der so viele Schritte hat, bis er wirklich funktioniert und das Vitamin D in die Zelle reinkommt. Und das war so die Beobachtung dann vom Dr. Kuimra. Also er wollte damals diesen Parkinson-Patienten Vitamin D geben, weil es, wie gesagt, bluthirnschrankengängig ist und er wollte andere Nährstoffe damit ins Gehirn reinschleusen quasi. Und hat gemerkt, auf so eine normale Dosis Vitamin D reagiert der Mann nicht und hat ihm immer noch mehr gegeben. Und irgendwann bei 20.000 Einheiten pro Tag trat ein Effekt ein, aber nicht der, den er erreichen wollte, sondern dieser Mann hatte auch noch eine Autoimmunerkrankung der Haut. Das war Vitiligo, diese Weißfleckenkrankheit. Und plötzlich fing die Haut an zu repigmentieren. Und man sagt bei der Vitiligo, wenn die Haut einmal kaputt ist, also wenn da keine Farbstoffe mehr gebildet werden, dann kommt da auch nichts mehr. Das ist so ähnlich, wie man bei der MS sagt, Nerv kaputt ist kaputt, daher halt nichts mehr. Nur er sah ja mit eigenen Augen, dass da was wieder zurückkam. Und dann schaute er, was ist da passiert, was war los? Und hat festgestellt, es gibt zu Vitamin D schon seit den 1960er Jahren oder 1970er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die das wissen, dass das einer der wichtigsten Regulatoren in unserem Immunsystem ist. Die letzten 20 Jahre ist wahnsinnig viel Wissen über Vitamin D nochmal nachgeforscht worden. Also unter anderem, dass jede unserer Körperzellen einen Rezeptor für Vitamin D hat. Das ist super ungewöhnlich. Und den Grund wissen wir jetzt mittlerweile auch. Also es ist am Forscher herausgefunden, Vitamin D hilft unseren Körperzellen, den genetischen Code auszulesen. Also ich sage mal, wenn ich das Patienten erkläre, die nicht Medizin studiert haben, stell dir vor, die Zelle kann ihre Bedienungsanleitung nicht mehr lesen. Dann ist klar, dass alles Mögliche schief geht. Und Vitamin D ist der Dreh- und Angelpunkt von der Therapie geworden, weil der Dr. Kuimra einfach das beobachtet hat bei diesem einen Patienten. Und dann hat er eben in einer Mischung aus Forschung und Praxis immer wieder ausprobiert und hat gesagt, hey, wenn es bei Vitiligo funktioniert, und da hat er übrigens auch, da gibt es eine Studie drüber und eine Veröffentlichung, da hat er mit einem anderen Arzt aus seiner Praxis zusammen veröffentlicht. Und er hat dann gesagt, wenn es bei Vitiligo funktioniert, probieren wir es bei MS auch. Und ja, es funktionierte, aber er beobachtete, dass die Dosierungen exorbitant hoch sein mussten, bevor sich was tat und auch sehr, sehr unterschiedlich. Und hat dann die Theorie aufgestellt, da scheint es sowas wie eine Vitamin-D-Verwertungsstörung zu geben, ohne zu wissen, worauf die genau basiert, weil die Genforschung damals noch nicht so weit war. Mittlerweile wissen wir es. Das Schöne ist, der Dr. Kuimra hat die Therapie entwickelt zu einer Zeit, wo es die Genforschung in der Form wie heute noch nicht gab. Das heißt, auch die Therapie kann man ohne einen Gentest machen. Er hat einfach erstmal die Theorie aufgestellt. Nachgewiesen worden ist es jetzt in den letzten 5 Jahren. Es gibt ungefähr 1/3 der Weltbevölkerung, die Vitamin D nicht richtig verwerten können. Und also da, wer da ein bisschen tiefer nachlesen will, da gibt es den Forscher Carsten Karlberg in Finnland unter anderem, der da sehr viel zu publiziert hat. Und der sagt, es gibt sogenannte Low Responder auf Vitamin D, Normal Responder und High Responder. Und Low Responder heißt, die Leute reagieren auf normale Dosen Vitamin D nicht ausreichend, sondern brauchen sehr viel mehr. Und das ist mittlerweile auch wiederum nachgewiesen, woran das liegt. Und zwar an sogenannten Einzelnukleotid-Polymorphismen. Also hier wieder für Laien erklärt, unsere Gene bestehen ja im Prinzip aus einem Textcode. Wenn man ein Gen aufribbeln würde und diese Doppelhelix auseinanderziehen würde, dann hätte man ja ganz, ganz viele Buchstaben aneinander gereiht. Und bei manchen Leuten gibt es da sozusagen Schreibfehler. Das heißt, da sind Basenpaare vertauscht. Und das nennt sich, wie gesagt, Einzelnukleotid-Polymorphismus. Und dann funktioniert dieses Gen nicht mehr richtig. Und wenn dieser Einzelnukleotid-Polymorphismus an den Genen des Vitamin-D-Stoffwechsels ausgerechnet auftritt, dann hat man halt ein riesenzentrales Problem. Weil irgendwo läuft dann was im Vitamin-D-Stoffwechsel verkehrt. Also manche Leute können die Vorstufe gar nicht erst richtig bilden, egal wie viel Sonne scheint. Meistens liegt es daran, dass diese enzymatischen Umwandlungen nicht richtig funktionieren. Und bei einigen Leuten gibt es dann eben auch noch ein Problem am Vitamin-D-Rezeptor, dass eben das Gen, was diese VDR-Reaktion steuert, nicht richtig anspringt. Also da fehlen Enzyme, dass zwar das Vitamin-D da wäre, aber nicht reinkommt in die Zelle. Das kann man theoretisch an einem Gentest festmachen. Also ich habe das bei mir tatsächlich untersuchen lassen und mit einem Standardtest von MTHFR Genetics UK können wir auch gerne noch verlinken, wer da Interesse dran hat. Und da werden unter anderem 7 Gene getestet, die was mit Vitamin-D-Stoffwechsel zu tun haben. Und 5 davon haben bei mir Polymorphismen. Also sprich, funktioniert nicht. Aha. Und damit ist auch erklärt, warum viele Leute, die so wie ich MS haben, die haben meistens sehr viele von diesen Einzelnukleotid-Polymorphismen. Und dementsprechend brauchen die exorbitant hohe Dosen Vitamin D. Also wir sprechen von Tagesdosen zwischen 40.000 und 300.000 Einheiten, internationale Einheiten, pro Tag regelmäßig. Da werden die meisten Ärzte, die Therapie nicht kennen, immer abwechselnd so ein bisschen blass und grün im Gesicht. Weil Vitamin D hat halt natürlich auch einen sehr starken Einfluss auf den Kalziumstoffwechsel. Und das ist die eine potenzielle Gefahr bei der Therapie. Warum? Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch mehrfach in unserem Interview sagen. Warum man bitte unbedingt einen in dieser Therapie ausgebildeten Arzt braucht. Also einen sogenannten zertifizierten Protokollarzt. Die findet man auf unserer Homepage. Weil diese Gefahr, dass der Körper zu viel Kalzium aufnimmt unter einer hohen Vitamin-D-Dosis, die ist real und die kann schlimmstenfalls zu einem Nierenschaden und wenn man alles ignoriert an Anzeichen, wirklich zum Tode führen. Deswegen bitte, bitte, bitte niemals ganz hohe Dosen Vitamin-D ohne ärztliche Aufsicht nehmen. Also ich persönlich würde sagen, 5.000 Einheiten kann man nehmen, 10.000 scheint auch noch sicher zu sein pro Tag, aber alles drüber kann für einen Erwachsenen wirklich gefährlich werden. Und für diese Therapie, wo wir sagen, wir setzen wirklich Vitamin D in einer individuellen, maßgeschneiderten Dosis ein, braucht es wirklich einen Arzt, der weiß, was er tut.
Das heißt, es muss einfach auch engmaschig überwacht werden und man tastet sich da quasi auch an seine eigene individuelle Dosis heran, oder?
Genau, also das, die Einstellung, die dauert so circa zwischen einem halben und einem Jahr. Manchmal geht es jetzt schon schneller, weil die Ärzte mehr Erfahrung haben, weil die Therapie natürlich auch besser, es gibt einfach mehr Erfahrungen. Und das geht so los, dass der Patient, also es gibt erstmal jede Menge Vorabuntersuchungen, um sicherzustellen, dass alles ordentlich funktioniert. Also Nieren, Leber, Schilddrüse, das sind so Standard-Vorabuntersuchungen. Und dann wird eine Testdosis gegeben, die wird anhand vom Körpergewicht und der Krankheitsaktivität und der Art der Erkrankung festgelegt. Und bei mir ging das zum Beispiel los mit 60.000 Einheiten am Anfang. Die nimmt man dann jeden Tag. Es gehören zum QIMA-Protokoll noch jede Menge anderer Kofaktoren dazu. Die werden auch ein Stück weit verändert, je nach Erkrankung. Also um ein paar zu nennen, was immer dabei ist, ist Magnesium, sehr hoch dosiert, extrem wichtig, weil Magnesium wirklich für diese enzymatische Umwandlung des Vitamin Ds ganz wichtig ist und auch für das Andocken am Rezeptor.
Also, ja. Weil wenn ich natürlich irgendwo quasi entlang meiner Umwandlungskette irgendwo einen limitierenden Faktor habe, ist das natürlich nicht sinnvoll. Ja.
Genau. Also deswegen, es wird immer standardmäßig Magnesium dazugegeben. Es werden immer standardmäßig B-Vitamine dazugegeben, vor allen Dingen Vitamin B2, weil B2, Riboflavin, ist eben auch bekannt, ist notwendig für diese enzymatische Umwandlungskette. Und also es gibt noch jede Menge andere Kofaktoren, wird wie gesagt vom Arzt festgelegt und die nimmt man dann 3 Monate lang. Dann wird wieder eine Blutuntersuchung gemacht, es wird ein Urintest gemacht, um sicherzugehen, dass die Niere immer noch ordentlich funktioniert und genügend Kalzium ausscheidet. Und anhand dieses Blutwertes wird dann eben ermittelt, muss die Dosis hochgeschraubt werden. Meistens ist das der Fall, ganz selten runtergeschraubt werden. Also meistens gibt es immer so nach 3 Monaten einen Anpassungsschritt, oftmals nach 6 Monaten nochmal. Und bei mir war das so, das ging los, wie gesagt, mit 60.000, dann 100.000. Also ich bin zum Schluss bei 160.000 Einheiten gewesen für, ich glaube, gute 2,5 Jahre. Interessant, was bei mir dann passierte, wissen wir mittlerweile, passiert bei den meisten Leuten so ungefähr nach 2 bis 3 Jahren, muss die Dosis verringert werden.
Die Erklärung, wie erklärt sich das, ja?
Ja, genau, die Hypothese dazu, also so richtig sauber untersucht ist es, wie gesagt, noch nicht. Aber die Hypothese ist, die Erkrankung kommt ja in der Zeit zum Stillstand. Also bei der MS, bei der schubförmigen MS, je nachdem, wie lange jemand erkrankt ist, wie heftig die Auswirkungen sind. Aber bei der schubförmigen MS haben wir meistens irgendwo zwischen dem 6. und 12. Monat einen Stillstand. Stillstand bedeutet keine aktive Entzündung mehr, gibt keine neuen Herde mehr, gibt keine neuen Symptome mehr, keine neuen Schäden. Und ab da braucht der Körper schlicht und ergreifend nicht mehr ganz so viel Vitamin D. Er braucht es schon noch, weil er repariert ab da. Das ist das Tolle ja in der Therapie. Aber diese ganzen, ich sag mal, der Stillstand der Erkrankung und die Entzündung, die vorher da war, die verbraucht einfach extrem viel mehr Vitamin D und auch andere Nährstoffe. Und sobald die Entzündung einmal raus ist, geht schon das erste Mal bei vielen der Bedarf runter und spätestens, wenn die Reparaturprozesse weitestgehend abgeschlossen sind, und das ist, wie gesagt, so nach 2, spätestens 3 Jahren der Fall, braucht der Körper schlicht und ergreifend nicht mehr so viel von diesen ganzen Nährstoffen.
Aber ich könnte mir vorstellen, ich meine, weil die Polymorphismen, die bleiben ja da, ja, die verschwinden ja nicht, dass die da, wenn du sagst, die geht runter, Bedarf, aber der wird immer noch deutlich höher liegen als jetzt bei jemandem, der diese Polymorphismen nicht hat.
Ja, ganz genau. Ja. Also das sehen wir auch. Also ich bin jetzt mittlerweile nur noch ganz bisschen über der Startdosis. Also ich nehme momentan im Winter 75.000 Einheiten pro Tag und im Sommer brauche ich sogar nur 50.000, weil ich sehr, sehr gern an die Sonne gehe. Also das ist immer noch eine extrem hohe Dosis. Auch die dürfte man nicht in eine ärztliche Aufsicht nehmen, logischerweise.
Ja. Und es wird ja eben nicht nur Kalzium und auch überwacht, sondern auch das Parathormon, gell?
Genau, Parathormon ist ein Faktor, an dem die Dosis eingestellt wird. Also ganz kurz, der Dr. Kuimmer, der hat sich damals überlegt, wie kann ich zuverlässig sagen, wann die Vitamin-D-Dosis hoch genug ist und nicht zu hoch, damit ich dem Patienten nicht schade. Und hat sich im Prinzip sämtliche biochemische Kreisläufe angeguckt, an denen Vitamin-D beteiligt ist. Und dann kam er, und das ist so eine einfache und gleichzeitig so geniale Idee, wo er gesagt hat, naja, ich muss mir einfach nur angucken, was passiert denn ganz am Ende der ganzen Kette? Wenn wirklich alles gut läuft, was sehe ich denn dann? Man sieht, also wenn wirklich das Umwandeln funktioniert und das Andocken und das Eindringen in den Zellkern, dann und erst dann sinkt Parathormon. Weil Parathormon und Vitamin D regulieren unter anderem zusammen den Kalziumstoffwechsel im Körper. Und die kann man sich wie eine Wippe vorstellen. Also wenn Vitamin D, das aktive Vitamin D in der Zelle steigt, geht auf der anderen Seite Parathormon runter. Und eben nur dann, wenn es wirklich geklappt hat. Und das ist das Geniale. Es ist so einfach, aber man musste drauf kommen. Und deswegen wird es genutzt, um die Dosis einzustellen.
Ja, super spannend. Ich meine, gibt's denn da, weißt du, ich meine, gibt's da jetzt Erfahrungen auch mit anderen Autoimmunerkrankungen oder ist das speziell jetzt MS, Vitiligo, hat ja auch offensichtlich ein bisschen funktioniert, aber oder gibt es eine Gruppe von Autoimmunerkrankungen, wo es funktioniert und anderen, oder gibt es keine Erfahrungen?
Doch, es gibt jede Menge Erfahrungen und also wir haben jetzt ja auch in Deutschland quasi schon eigene Erfahrungen. Am Anfang war natürlich nur das Wissen von Dr. Kuimmer und wir haben damals mitgenommen von ihm, es funktioniert bei jeder Autoimmunerkrankung. Mittlerweile würde ich sagen, die MS, die schubförmige MS ist tatsächlich die Krankheit, die am besten und am schnellsten anspricht, was fantastisch ist, weil man kriegt da eigentlich immer gesagt, nee, es ist ganz schlimm, geht nichts, kann man nichts machen. Die progrediente MS, wo ja viele Forscher diskutieren, ist das vielleicht eine ganz andere Erkrankung? Was sind da eigentlich genau die Mechanismen? Man weiß es nicht. Spricht leider nicht ganz so gut an, aber spricht auch an. Dauert wesentlich länger. Also hier sprechen wir wirklich von einem Zeithorizont von 2 bis 3 Jahren. Und meistens sind die Patienten schon deutlich älter, haben deutlich stärkere Schäden. Das heißt, das, was besser wird, darf man nicht ganz so viel erwarten. Aber wir haben auch bei den progredienten MS-Fällen eine sehr, sehr hohe Rate, wo die Progredienz langsamer wird oder auch wirklich zum Stillstand kommt. Da gibt es sehr viele Fallbeispiele. Wir haben viele Erfahrungen mit den ganzen Autoimmunerkrankungen des Darms, also Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Es sind sogar schon Autoimmunerkrankungen der Niere behandelt worden, wo der Arzt, mit dem ich hier am engsten zusammenarbeite, der Dr. Demuth, der war erstmal ein bisschen skeptisch, weil er sagte, Niere und hohes Vitamin D, aber geht. Lupus ist schon erfolgreich behandelt worden. Wir haben in unserem Blog und auf unserer Homepage tatsächlich mal eine Liste veröffentlicht, weil wir die Ärzte gefragt haben, was habt ihr schon alles erfolgreich behandelt? Wo es momentan unklar ist, wie die Zusammenhänge sind, ist bei rheumatoiden Erkrankungen. Also da scheint es nicht gut zu sein, diese ganz exorbitant hohen Dosen Vitamin D zu geben. Und da gibt es jetzt ein paar Ärzte, die rumexperimentieren. Geht es besser mit niedrigen Dosen? Muss man andere Faktoren mit dazu nehmen? Ich persönlich glaube, der nächste Schritt oder die ja, wie soll ich sagen, das Feintuning vom QIMRA-Protokoll wäre eigentlich, dass man wirklich sich reinfuchst in diese Einzelnukleotid-Polymorphismen. Also gibt es ein paar Ärzte inzwischen, die versuchen, sich da einzulesen. Da gibt es leider, es ist eine wahnsinnig neue Wissenschaft, da gibt es noch nicht so viel Infos drüber. Aber wir haben es bei mir eben als Beispiel auch mal gemacht und haben diesen ganzen Standardtest von MTHFR Genetics angeguckt und haben gesagt, oje, da gibt es ja auch noch Polymorphismus an den B-Vitaminen. Also ich habe halt obendrein diesen MTHFR-Polymorphismus, auch MTRR. Ich habe Probleme mit der Entzündungssteuerung, ich habe Probleme mit Vitamin A, ich habe Probleme mit dem Fettstoffwechsel, ich kann kaum Kohlenhydrate verwerten, da fehlen mir einfach ein paar Enzyme genetisch bedingt. Und das sind natürlich wichtige Infos. Und das ist meine Hoffnung, dass man da in der Zukunft noch mehr hinkommt und sagt, ah ja, vielleicht müssen wir bei Rheuma noch mal ein bisschen was feintunen oder vielleicht kann man bei der progredienten MS noch mal mehr Wirksamkeit rausholen. Und das ist aber, wie gesagt, ongoing Research. Das ist so neu, dass wir es nicht sagen können.
Ja, voll spannend. Vor allem, es könnte ja, wie du sagst, es könnten dann andere Polymorphismen da sein, die eben Verwertungsstörungen oder Sonstiges auf anderen Ebenen haben. Und eben dann dieses komplexe Zusammenspiel ist natürlich super schwer jetzt also herauszufinden. Und da wird sicherlich noch ganz, ganz viel zu forschen geben. Und interessant wäre auch, wenn man sich jetzt die Mutationen anschaut, und du hast das glaube ich erwähnt, wie wir uns unterhalten haben in Darmstadt, weil es wäre ja die Frage, gibt's, wie viele MS-Patienten haben denn schon diese Genuntersuchung gemacht und bei wie vielen quasi sieht man denn diese Mutationen? Also sind sie bei allen da?
Alle, die wir getestet haben, haben diese Mutationen. Mhm. Es sind natürlich nicht alle, also weltweit sind schätzungsweise gute 40.000 Leute inzwischen mit dem QIMRA-Protokoll behandelt worden. Der Dr. QIMRA selbst sagt, er hat so, ja, es war jetzt die 6.000, die er genannt hat, die sind jetzt auch schon wieder 3 Jahre alt. Also ich schätze mal mittlerweile, der hat eine sehr, sehr große Praxis mit 8 Ärzten. Ich denke mal, die werden jetzt mittlerweile auch gute 10.000 Leute gesehen haben. Und er selbst hat bei 1.000 Patienten, und das waren überwiegend MS-Patienten, hat er die Gentests gemacht und bei allen mehr oder minder ausgeprägte Polymorphismen gefunden. Wir haben hier in Deutschland erst eine sehr kleine Testgruppe. Also der Arzt Johannes Demuth, mit dem ich viel zusammenarbeite, der hat, glaube ich, mal so 12 oder 14 Patienten, haben wir uns jetzt mal das Genprofil angeguckt. Alle haben diese Polymorphismen. Es gibt in Portugal den Miguel Damas, auch einen Protokollarzt. Auch der hat sehr, sehr viele Tests gemacht. Alle hatten die Polymorphismen. Also man darf, glaube ich, da schon von einer gesicherten medizinischen Hypothese ausgehen. Interessant wäre natürlich der Umkehrschluss, haben nur Leute mit Autoimmunerkrankungen diese Polymorphismen. Das ist so ein weiteres Forschungsprojekt, was mir so durch den Kopf geht mit unserer Organisation. Dass wir hoffentlich irgendwann mal das finanzieren können, zu sagen, so, wir machen wirklich hier mal, keine Ahnung, 500 oder 1.000 Leute mit Autoimmunerkrankungen und eine ebenso große Vergleichsgruppe.
Man bräuchte quasi eine gesunde Vergleichsgruppe, um zu schauen. Ich könnte mir vorstellen, weil oft funktioniert ja mit Polymorphismen auch so, dass es manchmal eine Kombination ist. Also, dass du zwar den Polymorphismus haben kannst und nicht an eine Autoimmunerkrankung erkrankst, aber wenn du an der anderen Stelle auch noch einen hast, zum Beispiel diesen MTHFR-Polymorphismus, dann, das könnte zum Beispiel ein Faktor sein, natürlich. Ja, ja.
Also es muss mit Sicherheit noch andere Faktoren geben. Ich glaube nicht. Und das geben auch die Zahlen, die ich bisher gesehen habe, nicht her. Ich glaube nicht, dass Vitamin D der einzige Faktor ist, warum man auch Immunerkrankung ausbricht. Was schon spannend ist, also gerade bei mir im Genprofil sieht man, ich habe tatsächlich ganz, ganz viele Polymorphismen an der Entzündungssteuerung und an vielen Hirnstoffwechselprozessen. Und es gibt ja auch schon länger die Theorie, dass MS ausbricht aufgrund von viralen Erkrankungen, die dann mit einer nicht intakten Blut-Hirn-Schranke, weil der Darm kaputt ist zum Beispiel, ins Gehirn einwandern. Und das wäre bei mir auch zutreffend. Also ich habe so ziemlich alles gehabt, was man an Viren aufschnappen kann, von Epstein-Barr über alle Herpesviren. Also ich habe mal alles durchtesten lassen und ja.
Wahrscheinlich. Ja, es kann durchaus auch natürlich solche Aspekte noch dazukommen. Genau. Vor allem, ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast gesagt, diese Polymorphismen sind relativ häufig, ja. Und wir haben ja nicht in der gleichen Häufigkeit Autoimmunerkrankungen, zumindest nicht MS, glaube ich. Weißt du, wenn ich sage, ich weiß nicht, hast du gesagt 30%?
Ein Drittel der Weltbevölkerung ungefähr. Also, das ist jetzt ist natürlich auch nicht die ganze Weltbevölkerung getestet worden.
Nein, nein,
Der Carsten Karlberg, der halt, wie gesagt,
nein.
führend in diesem Bereich ist, der hat eben die Hypothese aufgestellt, dass ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung Polymorphismen an den Vitamin D-Genen hat.
Okay, genau das hast du gesagt, ja.
Ja.
Weil ich denke mal nämlich immer sozusagen ein bisschen herumgesponnen jetzt, von einer evolutionären Aspekt her, ein Polymorphismus, der so häufig ist, der darf eigentlich keinen, also in einer natürlichen Umgebung, sage ich jetzt, darf der eigentlich keinen Selektionsnachteil bringen.
Ja.
Also es würde sich ausselektieren. Das heißt, entweder es hat sogar einen Vorteil in irgendeinem Kontext gehabt, ja, und nur jetzt zum Beispiel aufgrund unserer Lebensumstände, aufgrund diverser anderen Aspekte, Umwelteinflüsse, die ja auch auf epigenetischer Ebene einiges verändern können, wird quasi dieser Polymorphismus zu einem Negativum.
Ja.
Ja, es ist jetzt so ein bisschen von der Evolution her gesehen. Wäre
Nein.
natürlich super spannend, ja,
Ja.
genau. Da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Und deswegen würde ich da gern überleiten zu dem Projekt mit der Charité, weil eben, wie du sagst, ihr möchtet ja dem Ganzen jetzt einfach das auf eine nächste Ebene heben. Was
Genau.
kannst du da dazu erzählen?
Ja, genau. Das war so. Ich sag mal so, mir ist es eigentlich schon so ab 2017 klar geworden, wenn mein Wunsch in Erfüllung gehen soll, dass wir die Therapie wirklich bekannt machen, sodass wirklich möglichst junge Leute, die gerade frisch diagnostiziert sind, die noch nicht so viel Schäden haben, wenn die sofort mit der Behandlung beginnen können, dann haben die ja ein ganz normales Leben. Und in Brasilien gibt es diese Fälle. Da gibt es so viele Leute, die haben wirklich mit 17, 18, 19 die ersten Schübe Therapie gemacht. Und seitdem ist Ruhe. Also da gibt es Langzeiterfahrungen, die teilweise bis zu 20 Jahren, naja, noch nicht ganz 20, 18 Jahre ist die längste Patientin. Die haben ein ganz normales Leben und das ist so mein Herzenswunsch. Und da habe ich ab 2017 überlegt, wie kann man das anstellen? Habe dann unter anderem Kontakt aufgenommen zu dem Professor Jörg Spitz, den kennt man hier in Deutschland. Der ist so er sagt immer, er ist ein hochinfektiöser
Genau.
Gesundheitserreger. Und der hat wahnsinnig viel geholfen. Also der hat mir sehr, sehr viele tolle Kontakte hergestellt, hat unter anderem auch 2018 ja den großen Vitamin-D-Kongress in Frankfurt gemacht, wo wir Cicero Coimbra das erste Mal in Europa sprechen haben hören. War ganz toll. Und der hat mir unter anderem dann auch Kontakt hergestellt zum Professor Friedemann Paul an der Charité vom Neurocure Research Center. Und der war sehr, sehr skeptisch anfangs. Und ich habe ihm auch mal meine MRT-Bilder vorgelegt und habe gesagt, hier, schauen Sie, lesen Sie sich meine Berichte durch, wie schlecht es mir ging. Gucken Sie an, wie ich heute laufen kann. Schauen Sie meine MRT-Bilder an. Und der war dann recht aufgeregt und sagte, hey, Wahnsinn, das habe ich noch nie gesehen. Und wenn es wirklich eine Therapie gibt, die das erreichen kann, was ich hier sehe an Ihren Bildern, an Ihrem Zustand, dann müssen wir was machen.
Toll.
Und da bin ich wirklich so dankbar drum, dass der sich engagiert hat. Problem war natürlich finanzieren, weil klar, mit Vitamin D kann man nichts verdienen und dementsprechend stehen da jetzt keine Millionen, Milliarden wie bei einer Medikamententwicklung dahinter. Ergo mussten wir uns überlegen, wo kriegen wir Geld her? Und haben dann, wie gesagt, 2019 eine gemeinnützige Organisation gegründet mit Britta Meyer-Peveling, die Coimbra-Protokoll GUG. Und unser Ziel ist es, dass wir anhand von Forschung die Therapie sauber nachweisen. Und der erste Schritt ist eben Sicherheit und Wirksamkeit und dann im Idealfall eben auch noch der Grund, warum es funktioniert. Und das versuchen wir jetzt gerade aufzubauen und haben eigentlich schon 2019 wollten wir eigentlich schon anfangen, eine Verlaufsbeobachtung zu machen. Dann kam Corona dazwischen. Und das hat uns jetzt auch sehr, sehr reingefunkt, weil wir hatten eigentlich das Ziel, innerhalb von einem Jahr 100 Patienten mit schubförmiger MS einzuschließen und die über 3 Jahre durchgehend zu beobachten. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Leute jetzt zusammen, weil es einfach alles ganz schön schwierig war. wir hoffen, dass jetzt nächstes Jahr mal die pandemische Lage besser wird und wir es wirklich dann schaffen. Also großer Aufruf, sollten uns hier gerade Patienten mit schubförmiger MS zuhören und Interesse am Coimbra-Protokoll haben. Es gibt also noch die Möglichkeit, dort teilzunehmen. Es ist eine reine Beobachtungsstudie, also behandeln muss der Protokollarzt. Und die Charité ist quasi so eine neutrale Stelle, die einmal im Jahr die Patienten komplett durchleuchtet, nochmal ganz, ganz viele Untersuchungen macht. Also die werden wirklich einen Tag lang durch verschiedene nicht-invasive Untersuchungen geschickt. Das einzig invasive ist Blutabnahme, Fragebögen, Funktionstests und kommen dann eben wieder im zweiten und im dritten Jahr nochmal. Es wird eine Stuhlanalyse mitgemacht. Und da wollen wir jetzt als erstes mal nachweisen, ja, es ist sicher und ja, es funktioniert. Und den zweiten Schritt haben wir jetzt auch schon angefangen. Also wir möchten mit diesen 100 Patienten, die da sowieso beobachtet werden, gemeinsam mit dem Carsten Karlberg, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der ist Professor an der Universität Kuopio in Finnland und eben ein ganz, ganz großer Forscher bei dem Thema Epigenetik und Vitamin D. Und der will genau untersuchen, was passiert denn auf epigenetischer Ebene, wenn diese Leute hochdosiertes Vitamin D nehmen? Und also das wird hochspannend. Das ist, ja, das ist, also für mich ist es auch so wahnsinnig interessant, jetzt diese Kontakte zu haben und diese Sachen da mitgestalten zu können. Das macht mir so eine Freude. Es ist so toll. Und ja, das Große, was uns natürlich immer fehlt, ist Geld. Weil es war jetzt die erste Studie, hat glücklicherweise eine ganz tolle Stiftung finanziert, die Falk-Stiftung Gesundheit und Bildung Nürnberg. Die haben tatsächlich so ein bisschen das Problem gehabt, die haben in ihren Statuten stehen, die dürfen nur forschen in Richtung Grundlagenforschung MS oder alternative Behandlungen. Und die haben keine Forschungsprojekte gefunden, weil es gab niemand, der das erforschen will, weil, wie gesagt, kann man nichts mit verdienen. Und da sind wir sehr glücklich, dass wir die als Partner gefunden haben. Und jetzt hoffen wir halt momentan, dass wir aus eigener Kraft die Gelder für die Zusatzstudie zusammenbekommen. Also da sprechen wir leider nochmal von einer knappen Million. Und ja, das ist immer so mein Wunsch, dass Leute, die sagen, hey, ich bin selber betroffen oder ich habe jemand in der Familie oder keine Ahnung, ich weiß, ich würde einfach gerne was Gutes tun mit meinem Geld, was wirklich vielen, vielen Leuten helfen kann. Da hoffe ich einfach immer, dass da irgendwann jemand um die Ecke kommt und sagt, ich gebe es euch, ich zahle es euch.
Ja, nicht. Ja.
Yep.
So. Wir, du hast die Fragen bekommen, das ist so ein bisschen als Leitlinie quasi.
Genau.
Genau. Und das, unser Aufruf ist natürlich für die Spenden und für die Unterstützung für die Studie.
Ja, sehr gut.
Wir fangen an einfach mit deiner Geschichte, dass du einfach erzählst, wo du warst und dann auch natürlich, wie du dann das Coimbra-Protokoll gefunden hast oder was du auch sonst noch natürlich machst, können wir ja auch besprechen. Und dann würde ich wirklich gern wirklich über das Protokoll eben sprechen. Was ist es wirklich, so wie du mir das erzählt hast?
Ja.
Weil das war ja auch super.
Ja.
Also darf ruhig ein bisschen geeky, sage ich immer, sein, ein bisschen nerdy.
Okay.
Ja, also auf jeden Fall.
Wie viel Zeit hast du vorgesehen?
So 40 Minuten, 50 Minuten.
Das ist komfortabel, da kriegen wir was unter.
Ich denke, da kriegen wir was unter. Es ist einfach ein super tolles Thema. Da darf man ruhig ein bisschen sich Zeit nehmen, denke ich, dafür. Und ich finde, die Leute sollen es auch verstehen, ja? Ja. Und dass das einfach auch Hand und Fuß hat. Ich finde, das wäre mir ganz wichtig, wenn wir das eben rüberbringen können.
Ich bin noch nicht zufrieden mit der Höhe meines Computers, aber ja, okay, genau.
Okay, ja.
Im Endeffekt führst du einfach durch die Fragen und musst mich einbremsen, wenn ich zu langatmig werde. Aber ich meine, mit 40 Minuten haben wir ja komfortabel Zeit.
Das ich glaube, da muss man sich nicht extra kurz fassen. Ja. Ich finde eben, was du denkst, was wichtig ist zu erzählen, solltest du erzählen, dann lasse ich
Wir haben übrigens auch ein ganz tolles Projekt bei BetterPlace.org. Also da ist immer so am einfachsten eigentlich, wenn man kleinere Spenden, also kleiner in Anführungszeichen, so ich sag mal bis 1.000 Euro kann man immer prima über BetterPlace.org. Wenn jemand wirklich größere Gelder mit uns teilen möchte, dann bitte auch einfach direkt anschreiben.
Genau, genau. Super, so. Das werden wir natürlich, werde ich auch gerne verlinken und vielleicht auch die anderen Namen nochmal, die du erwähnt hast. Mhm. Und das Labor, das die Genuntersuchungen macht, ist vielleicht auch für den einen oder anderen schon mal ein erster, ja doch, irgendwo man sagt, weiß nicht, das leiste ich mir jetzt, das möchte ich jetzt gern wissen.
Ja.
Ja, auch als so als eigene, ja, manchmal braucht man solche externen Werte auch, um zu schauen und sich bestätigt zu fühlen. Und dann, ja, ich sag herzlichen Dank für deine Zeit, für all den tollen Input, für die Informationen. Viel Erfolg mit den Studien, die da noch alle kommen werden.
Danke.
Ja, danke fürs Dabeisein.
Ja, vielen, vielen Dank für die Plattform und dass wir uns präsentieren durften hier.
Halt, noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.